Ja, ich darf jetzt nochmal ankündigen, Herrn Eckhorst, der ja heute aus seiner Sicht den Kunstgriff eröffnen wird. Herr Eckhorst ist so etwas, was man waschechten Dithmarscher nennen kann, 1985 in Heide geboren und aufgewachsen in Kleve und jemand, dem es die Comics angetan haben, der von Haus aus Grafiker ist, aber ein spezielles Faible für Comics hat und wenn Sie so ein bisschen auf den Tischen rumgegangen sind, dann sehen Sie, dass Sie da auch einige Kostproben seines Werks da haben. Jemand, der an der Muthesius-Schule in Kiel studiert hat und heute dort auch noch als Dozent tätig ist und der auf seine Weise, denke ich, eine bestimmte Kunstfacette uns heute vortragen wird. Sie sind sicherlich genauso neugierig wie ich. Herr Eckhorst, bitteschön, wo sind Sie eigentlich? Aber gesehen habe ich ihn heute schon, also er ist da. Bitteschön, Sie haben das Wort.
Ja, hallo, gut, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Diemann, vielen Dank an den ganzen Kunstgriff, alle, die hier irgendwie was mit da zu tun haben, für die Einladung. Und herzlich willkommen, alle Gäste. So ein bisschen wurde das ja schon gesagt, dass ich so ein Faible für Comics habe. Das ist auch irgendwie so von der Kindheit so ein bisschen da geblieben, glaube ich. Und da gibt es immer diesen schwierigen Begriff mit Kunst und Comics. Und Comics haben ja in Deutschland immer so einen relativ schlechten Stand. Also wenn man bedenkt, dass Comics in Deutschland in den 50er Jahren noch verbrannt wurden, weil sie als Schundliteratur galten, dann haben andere Länder so 50, 60 Jahre Vorsprung im gute Comics produzieren, während man in Deutschland eben noch dabei war, sie zu verbrennen oder Schülern angeboten hat, Comics gegen echte Bücher einzutauschen. Solche Aktionen gab es auch und insofern freut es mich umso mehr, dass ich als Comiczeichner zum Kunstgriff eingeladen wurde, wobei das eigentlich so von der Vita her vielleicht die schlechteste Voraussetzung ist, die man haben kann, um eine Kunstausstellung oder ein Kunstevent zu eröffnen. Also vielen Dank, dass Sie da irgendwie an mich glauben. Zum Thema Comics komme ich auch nachher nochmal, weil Heide da natürlich eine ganz besondere Rolle einnimmt, wie wahrscheinlich hoffentlich jeder weiß. Es gibt so ein paar Sachen, die werde ich ganz oft gefragt und das sind sozusagen meine persönlichen FAQ, die könnte ich eigentlich auch mal auf meine Internetseite stellen oder so. Das sind eigentlich vier Fragen, die werde ich immer wieder gefragt und ich habe gedacht, damit kann man doch gut anfangen, damit sozusagen die Formalitäten geklärt sind und dann brauchen wir da auch hinterher gar nicht so drüber reden. Die erste Frage ist, wie lange machst du das schon? Das ist so ein glaube ich, eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil die meisten, die irgendwie gerne zeichnen oder irgendwie kreativ sind, die machen es wahrscheinlich, seit sie das irgendwie machen können, weil sie motorisch in der Lage sind, einen Stift oder irgendwas zu halten. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch bei mir so, dass ich schon immer gerne gezeichnet habe und wahrscheinlich so mit vielleicht 9, 10 angefangen habe, Comics zu zeichnen, also quasi in Wort und Bild versucht habe, zu erzählen, was tatsächlich eine Herausforderung ist und selten auch wahrscheinlich damals verständlich gewesen, was ich versucht habe. Wenn Jugendliche dann irgendwann mehr am Schreibtisch sitzen als an der Bar, dann ist es wahrscheinlich meistens so ein bisschen besorgniserregend. Heute ist es aber so, dass ich tatsächlich die meiste Zeit immer noch am Schreibtisch sitze und insofern weiß man dann zumindest, dass es zu etwas gut ist. Und auch so, wenn man das mitkriegt, auch bei jungen Zeichnern, dass manchmal Erwachsene zu mir sagen, ja, ich finde das ja ganz gut, aber wäre auch gut, wenn er mal rauskommt. Und ich war auch manchmal draußen, aber es war auch gut, oft drin zu sein. Also als Hinweis. Wenn die was am Schreibtisch machen, dann... Okay. Ist immer gut. Die zweite Frage, das ist, die ist ähnlich banal, kannst du davon leben? Und am liebsten möchte man immer sagen, nein, ich bin schon lange tot. Aber das wäre ja gelogen. Und das ist aber tatsächlich ein Problem, weil das, was ich mache, das ist tatsächlich oft Grafik, ganz angewandt. Leute sagen mir, was ich machen soll und dadurch kriege ich den Tag gefüllt. dann weiß ich, was ich machen soll, wenn ich am Schreibtisch bin, und das ist immer auch ganz gut. Dann muss man manchmal tatsächlich sogar weniger denken, weil die Leute was Bestimmtes von einem wollen, und das macht das Leben leichter. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn ich jetzt auf so einer Veranstaltung bin, dann ist vielleicht auch so eine kleine Erwartung da, dass er doch, irgendwie muss er doch ein bisschen wenigstens Künstler sein, und das bin ich auch. Ich behaupte ja, dass Comics Kunst sind. Aber gleichzeitig ist es auch dann wiederum so, dass Leute sagen, aber er verkauft ja seine Kunst. Ist das dann eigentlich in Ordnung? Oder verkauft er gleichzeitig so seine Seele mit so einem Spottpreis? So alles raus, Kunst alles raus und die Seele gleich mitverkauft. Achso, jetzt ist er wieder ausgegangen. Naja, war auch... Vielleicht muss ich hier einfach manchmal drücken, oder? Machen wir das Bild einfach. Oder das. Also das heißt, da ist immer so eine Diskrepanz. Also wenn man jetzt Künstler ist, dann erwarten die Leute, dass ich den ganzen Tag mache, was mir in den Kopf kommt, und das auch besonders gut mache, und aber möglichst am Hungertuch nage, und dann die Nachkommen vielleicht dann was dafür kriegen oder auch nicht, je nachdem, wie erfolgreich man sich angestellt hat in seiner Laufbahn. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Also ich mache Dinge, für die ich Geld kriege, natürlich. Und ich mache aber auch Dinge, für die ich gar kein Geld kriege. Zum Beispiel diese Hefte, die hier überall so rumliegen, die mache ich mit ein paar befreundeten Zeichnern. Und das machen wir zweimal im Jahr, so ein Heft. Das ist das Pure Fruit Magazin. Und ich glaube, hier liegen die Hefte 12 und 13. Das heißt, wir machen das schon eine Weile. Und das Heft wird kostenlos verteilt. Das finanziert sich über Anzeigen. Die sind so hinten drin und die zeichnen wir immer selber, damit die besser aussehen als die meisten Anzeigen hoffentlich. Also Fotos sind zum Beispiel verboten in dem Magazin. Und genau, das kann man mittlerweile deutschlandweit in vielen Comicläden und auch Buchhandlungen bekommen. Genau, ist immer so ein Akt, aber ein Beispiel für tolle Arbeit, die nicht bezahlt ist, aber stresst. Ja, die dritte Frage. Wie lange brauchst du für eine Zeichnung? Ich brauche immer so lange, bis ich fertig bin. Und wenn ich dabei die ganze Zeit auf die Uhr gucken müsste oder auch würde, weil ich das Gefühl habe, es ist wichtiger, wie lange das dauert, als dass ich das mache. Es geht ja darum, eigentlich auch manchmal die Zeit zu vergessen und dass die ja auch manchmal so ein bisschen pausiert in der Zeit, wo man das macht. Man merkt zwar, oh verdammt, jetzt die Vögel haben vorhin gezwitschert und jetzt war kurz dunkel und jetzt zwitschern sie wieder. Dann war man sehr lange am Schreibtisch, aber das ist okay, weil man das irgendwie erst dadurch merkt, durch so kleine Zeichen von außen oder dass einer sagt, müsstest du nicht mal wieder was essen? Und insofern finde ich diese Frage so ein bisschen, also nicht blöd, also das kann man ja fragen, wenn man selber nicht sowas macht, aber sie ist gleichzeitig ein bisschen unnötig, weil, wie gesagt, Kunst und Comic und Grafik, das ist ganz, ganz toll dazu da, um zu vergessen, dass es überhaupt Zeit gibt. Kann ich nur empfehlen. Ja, und die vierte Frage, was nimmst du für eine Zeichnung? Und da könnte man natürlich sagen, ja, ich nehme immer 50 Euro, egal was. Früher habe ich 100 Mark genommen dafür immer. Und das ist aber auch Unsinn, weil man das ja nicht sagen kann. Also manchmal wollen Leute das wissen, wenn sie eine Zeichnung sehen, wenn ich mal eine Ausstellung mache oder so, was kostet die denn? Und dann überlegt man sich schnell was. Und manchmal sagen sie aber auch, ich wollte das Bild wieder machen. So, das war ja vorbei. Manchmal wollen sie aber auch was von einem haben, weil ich ja eben Grafiker bin und Aufträge entgegennehme. Und da ist es dann wirklich öfter so, dass man erstmal so ein bisschen überlegen muss, was willst du denn? Also was soll denn auf diesem Bild zu sehen sein? Und manche Leute haben eine Vorstellung, dass sie sagen, ja, wir haben da mit 30 Leuten FKK-Urlaub gemacht und das wollten wir gerne im Bild nochmal festgehalten haben. Und der Nächste sagt vielleicht, ich wollte ja nur mein Kaninchen auf der Wiese. Dann ist natürlich da der Unterschied relativ groß, wie lange man dafür wohl brauchen würde. Und auch wenn ich Zeit nicht so wichtig finde, so ein bisschen rechne ich tatsächlich dann doch nach Zeit manchmal ab. Das heißt, wenn ich 3 Tage brauche, dann ist das Bild unter Umständen teurer, als wenn ich nur einen halben brauche. So, und dementsprechend ist das auch so eine Frage, die man immer lange diskutieren kann. Und oft ist die leider damit verbunden, dass die Leute sagen, naja, ich weiß ja nicht, also wir wollen sie ja in ihrer Kreativität nicht einschränken. Darum machen Sie doch erstmal. Und wenn man dann erstmal macht, dann bedeutet es aber gleichzeitig von denen, wir haben uns leider noch gar nichts überlegt, weil wir keine Lust oder keine Zeit hatten, aber Sie können ja erstmal machen und wenn wir es sehen, dann sehen wir ja, ob uns das gefällt. Und wenn uns das nicht gefällt, dann könnten Sie ja einfach neue Entwürfe machen. Und das ist so im Grunde die Aussage dahinter. Ein bisschen Wahrheit steckt dahinter, ein bisschen Humor aber auch, aber tatsächlich ist es das, dass wenn man es den Leuten aus der Nase zieht oder irgendwann die Entwürfe gemacht hat, merkt man, dass sie sich eigentlich schon einbringen wollen. Das heißt, am Ende steht dann auf dem Blatt dann doch oft das, was sie sich eigentlich überlegt haben. Und darum ist meine Erfahrung sozusagen, dass wenn es Aufträge sind, ich auch gerne vorher einfordere, dass man mir was an die Hand gibt. Und dementsprechend weiß man dann auch ungefähr, was man für eine Zeichnung nimmt. Ja, das waren die vier häufigsten Fragen, gleichzeitig die vier langweiligsten Fragen und die vier unnötigsten Fragen, weil sie alle auf wirtschaftliche Fragen abzielen. Wie lange brauchst du, was kostet denn das und kannst du davon leben? Und solange ich hier stehe, kann ich davon leben und das kostet dann das, was es kostet und dauert so lange, wie es dauert. Ich finde, das ist eine ganz gute Erkenntnis, aber es dauert immer ein bisschen, bis man die hat, aber ich dachte, ich sag's mal. Dann, oh, da ist aber was abgeschnitten, oder? Oh ja, da ist was abgeschnitten. Kann man die, das Bild einmal so ein bisschen verschieben? Oder die Leinwand? Nee, da fehlt noch. Ja, oder den Beamer. Ah, oder das liegt am PDF, dass der so auf ist. Das reicht, das ist okay. Das ist wirklich, das ist gut. Also das baut quasi auf dem auf, was ich erzählt habe. Und zwar ist das mein ja, das könnte ein Tag sein. Also man hat quasi erstmal die Anspannung, den Druck oder Verzweiflung, wie auch immer man das nennen möchte. Und oben ist natürlich die Freude. Und dann gibt es die Anspannung. Und das heißt, die Anspannung ist immer, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege oder jemand möchte irgendwas von mir, vielleicht klingelt auch nur das Telefon und ich sehe, oh, der ist wichtig. Dann ist erstmal alles so im negativen Bereich spielt sich das ab und man ist da irgendwie in der Anspannung. Und dann irgendwann, wenn man dann da so ein bisschen rumgedümpelt ist, so ganz unten und man hat gesagt, oh, kommt auch nichts und so. Und dann steht man aber morgens unter der Dusche und dann kommt die Idee. Und dann ist man ganz oben, also die Freude ist quasi ganz oben dann. Und die sinkt aber ganz schnell wieder, weil man sich erstens natürlich fragt, ob das wirklich eine gute Idee ist oder man merkt, ah, das ist ganz schön kompliziert, das muss ich ja auch noch alles umsetzen. Und dann geht das so in die normale Anspannung, geht mal wieder so hoch und runter, ein bisschen Freude, ein bisschen mehr Anspannung, aber es schwankt halt einfach immer so ein bisschen. Und ganz hoch geht es dann wieder, wenn man fertig ist und der Kunde auch wirklich gesagt hat, ja, ich finde auch, das ist jetzt fertig und so machen wir das jetzt. Und das ist quasi immer so ein Verlauf, dass man sagt, erstmal diese Idee finden und man dümpelt darum und das dauert dann vielleicht auch Tage, bis man wieder zufrieden ist mit sich und dem, was man sich so ausdenkt und was man macht. Aber irgendwo gibt es dann diese Hochphase, wo man sagt, ah, ich habe jetzt die Lösung gefunden. Und wahrscheinlich kann man das auch auf alle möglichen anderen Dinge übertragen. Aber so ungefähr funktioniert das, bei mir jedenfalls. Gut. Oh, der ist ganz, naja, jetzt kommt ein ganz harter Bruch und zwar das Thema Comic habe ich ja schon mal erwähnt und das Thema Kunst ist hier sowieso allgegenwärtig. Das jetzt irgendwie zusammenzubringen, in Heide, da ist vielleicht das hier unser Mann. Und zwar, das ist Rudolf Dirks. Ich denke mal, ein paar Leute haben vielleicht schon mal von dem gehört. Und zwar ist der ein gebürtiger Heider, der ist 1877 hier in Heide geboren und die Familie Dirks, die ist dann 1884 in die Vereinigten Staaten ausgewandert, wie es sehr viele Schleswig-Holsteiner zu der Zeit getan haben. Also in dem Fall waren es, das ist nicht belegt, aber wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen einfach. Genau, in den Vereinigten Staaten hat Rudolf Dirks, da war er noch sehr jung, aber er hat schon immer gern gezeichnet und hat das auch dort getan. Und da kam gerade der farbige Zeitungsdruck auf in den USA. Und die wollten zwar in den Zeitungen, in den großen New Yorker Tageszeitungen, haben sie gesagt, ah, super, jetzt haben wir Farbdruck, jetzt bilden wir mal Kunst ab. Und weil viele Leute eben nicht ins Museum gehen konnten, wollten die Zeitungen Kunstwerke aus der gesamten Kunstgeschichte abbilden. Dafür war der Farbdruck allerdings noch nicht gut genug. Und dadurch ist dann entstanden, dass erst Karikaturen abgebildet wurden, woraus dann später der Comic geworden ist. Das heißt, es wurde in mehreren Bildern und mit Sprechblasen erzählt. Und Rudolf Dirks, der hat so, als er so 18 bis 20 war, in Chicago gelebt mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. Und hat sich gedacht, ah, das ist vielleicht gar nicht schlecht, und ist nach New York gezogen, hat sich da so ein bisschen durchgeschlagen, bis einer dieser Zeitungsverleger auf ihn aufmerksam geworden ist, weil er ein deutscher Auswanderer ist und er für seine Zeitung einen Comic haben wollte, der speziell Einwanderer anspricht, weil die eben in der Regel keine Zeitungskäufer sind, die sprechen die Sprache vielleicht nicht so gut, und das sind aber trotz allem potenzielle Kunden. Dementsprechend wurde ein Comic konzipiert, der speziell Deutsche anspricht. Und da war Rudolf Dirks eben prädestiniert dafür. Das sind seine Figuren. Die sehen Max und Moritz nicht ganz unähnlich. Das ist auch der ständige Vorwurf. Da kann man sich auch total drüber streiten. Aber man wird, wenn man ein bisschen zurückguckt, was auch in Deutschland publiziert wurde zu der Zeit, kann man auf jeden Fall noch viele andere Beispiele finden, weil Lausbubengeschichten und überhaupt so Jungs, die irgendwie Quatsch machen, unglaublich angesagt war zu der Zeit. Das heißt, die Frisuren, ja, das ist Max und Moritz, aber der ganze Rest, der ist so ein bisschen zusammen gedacht aus anderen Dingen, und diese sehr individuellen Figuren wie der Captain, den man da links sieht, und die Mutter der beiden Figuren, also die Figuren heißen übrigens Hans und Fritz, und dann rechts die Mutter, die heißt Mama Katzenjammer, und das sind die Katzenjammer-Kids, die Erfindung vom Dirks. Und diese Comics von den Katzenjammer-Kids wurden ab 1897 in New Yorker Tageszeitung platziert und hatten einen bahnbrechenden Erfolg. Der hat einfach, einer der Erfolgsgründe wird sein, dass er durch die Sprache eine wahnsinnige Komik hat. Das heißt, er hat sich auch zunutze gemacht, dass er Deutscher ist. Und die sprechen immer so ein Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch. Also hier kann man es nicht ganz lesen, aber da sagt der Captain zum Beispiel zu diesem Chinesen, you is welcome to stay with us for 2 years. Also das heißt, es ist immer ein Gemisch. Und diese Sprache, wie die sprechen, wenn man da ein bisschen was von gelesen hat, dann kann man die auch selber nachher fließend sprechen. Und das ist einer der Gründe, warum es sehr erfolgreich war, weil er halt diesen Humor drin hat, den eigentlich jeder verstehen konnte. Das heißt, über Bild und die Wörter kommt jeder da irgendwie zu seinem Ergebnis und versteht am Ende den Comic. Was Dirks jetzt Bahnbrechendes erfunden hat, und das hat er, das sind die Bewegungslinien, die sieht man hier, die kennt jeder und die sind auch aus keinem Comic wegzudenken. Das heißt, wenn sich Figuren in Bewegung setzen, dann fliegen sie so und da ziehen sich Linien hinterher. Das gab es in Karikaturen vorher auch schon so ein bisschen. Also bei Wilhelm Busch sieht man das zum Beispiel, der kannte das Prinzip der Fotografie. Das heißt, diese Doppelbelichtung, wenn sich jemand bewegt, dass die Person dann mehrfach zu sehen ist. So hat Wilhelm Busch das immer gemacht. Und Dirks musste wahrscheinlich ein bisschen schneller arbeiten, weil er eine Seite pro Woche zeichnen musste. Und hat diese Bewegungslinien genutzt und ist tatsächlich auch der Erste, der das getan hat. Weiterhin hat er, das ist da so ein bisschen eingekreist, lautmalende Worte eingeführt. Hier ist es ein Schiff, was tut macht. Und da, wo der Eisbär, der in dem Käfig sitzt, die Kinder verhaut, da sind nochmal die Bewegungslinien. Hier nochmal lautmalende Worte, also das Schnarchen von dem Captain. Und so kleine Symbole, die in diesem Fall Schmerz verdeutlichen. Das geht auch auf Dirks zurück. Hier sind es diese Schweißtropfen, die man ja aus dem Comic auch gut kennt. Also er macht sich Sorgen und darum spritzt ihm dann der Schweiß von der Stirn. Also als Symbol gedacht und auch erstmals eben bei den Katzenjammer-Kids. Das ist so ein typisches Ende. Also eigentlich enden die Geschichten immer so. Das heißt, die Kinder, die haben irgendwas ausgefressen und werden verhauen. Also von irgendwem, nicht unbedingt jetzt nur von diesem Captain, auch von der Mutter oder dem Eisbären. Und das ist natürlich, dass man sagen, ja, okay, ist schon verständlich, dass das jetzt vielleicht nicht den Zeitgeist trifft im Moment, weil man seine Kinder dann ja nicht so, soll man ja nicht. Und nichtsdestotrotz, also das ist schon urkomisch, wenn man das so liest. Und was er eingeführt hat, ist quasi nicht mehr und nicht weniger als die Grammatik des modernen Comics. Also quasi das, was jeder intuitiv, wenn er einen Comic zeichnen sollte, und das könnte ja wahrscheinlich jeder hier, wenn man sagt, jeder muss jetzt mal einen Comic zeichnen, würde wahrscheinlich jeder irgendwie diese Sachen benutzen, weil man sie aus typischen Comics kennt. Und ja, das haben wir ihm zu verdanken und das ist natürlich tatsächlich bahnbrechend. Das habe ich, glaube ich, in Heide auch schon öfter gesagt, aber ich mache es auch heute wieder. Also Klaus Groth und alle hier in Ehren, aber ich glaube, Dirks verdient tatsächlich noch einen größeren Platz. Und vielleicht, es gibt den Rudolf-Dirks-Weg hier, das ist total toll. Es wird auch erfreulicherweise eine Dirks-Ausstellung in der Museumsinsel geben, ab Februar nächsten Jahres. Also schon, können sich schon alle freuen und ich hoffe, wir sehen uns dort alle wieder. Aber ich glaube, da geht tatsächlich noch ein bisschen mehr, dass man so ein bisschen guckt, wie kann man den einbinden. In Deutschland ist Rudolf Dirks einfach sehr wenig bekannt, aber in jedem Buch, wo über irgendwas über die Geschichte der Comics drin steht, steht auch Heide drin. Und damit ergibt sich, finde ich, auch so eine kleine Pflicht. Ich sag's nur mal. Als kleines Beispiel, also es gibt auch schon Comic-Museen in Deutschland. Wie gesagt, Comic ist kein leichtes Thema in Deutschland. Die wurden hier, wie gesagt, noch lange verbrannt. In Bayern, in Schwarzenbach, das ist so ein kleines, ein ganz kleines Städtchen in Bayern, da gibt es bereits ein Comic-Museum. Und zwar hat dort die Übersetzerin der Donald Duck-Comics gelebt. Und die ist mit dieser Übersetzung, die sehr eigenwillig war, ziemlich bekannt geworden. Und das ist ein Comic für Comic und Sprachkunst, so nennt es sich. Und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Gut, ups. Das ist Gast Dirks, also Gustav Dirks hieß er hier. In Amerika ist er als Gast Dirks bekannt geworden. Der kleinere Bruder von Rudolf Dirks, der ist 1881 geboren, das heißt, als die ausgewandert sind, 1884, da war er noch sehr jung. Aber auch er hat gerne gezeichnet und das ist so mein Lieblingsbild, weil das ist auch in einer New Yorker Tageszeitung erschienen, 1901. Und auch da sieht man, dass die Heimat nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Und das wird zum Beispiel auch sein, dass die Dirks, die haben zu Hause auch noch zum Teil Deutsch gesprochen und Rudolf Dirks hat später in New York immer Kieler Sprotten im deutschen Viertel gekauft und so. Also das ist schon ganz, ganz tief drin. Und da gibt es auch viele weitere Beispiele, also allein diese maritimen Themen, die Rudolf Dirks halt ständig hat. Und wie im Fall von Gast Dirks, Schleswig-Holstein. Gast Dirks ist auch gleichzeitig ein tragisches Beispiel für einen Comic-Pionier. Also der hat immer diese Insekten gezeichnet und Tiercomics. Vielleicht, wenn man so weit gehen will, vielleicht ein Pionier kurz vor Disney, also vielleicht so 20 Jahre vor Disney hat er diese Tiercomics gemacht und hat sich aber leider mit 21 Jahren schon umgebracht, weil er wahrscheinlich, so vermutet man, unter Depressionen gelitten hat. Dementsprechend ist er auch in Amerika mittlerweile mehr oder weniger vergessen. Also man findet da schon Informationen, aber der Bekanntheitsgrad hält sich natürlich in Grenzen, während das bei Rudolf Dirks deutlich anders ist. Also ich glaube, die Katzenjammer-Kids kennt wahrscheinlich jeder zweite Amerikaner und hier kennt sie natürlich irgendwie niemand, weil dieses Kauderwelsch, Deutsch-Englisch, hier nicht ganz so witzig ist, vor allem, wenn man es übersetzen würde. Aber rundherum um uns, also in Skandinavien, erscheinen seit über 100 Jahren die Katzenjammer-Kids. In Frankreich sind sie erschienen und nach wie vor gibt es diese Reihe. Das ist tatsächlich der älteste Comic der Welt, der noch erscheint. Also der erscheint noch in ca. 50 Tageszeitungen weltweit. Und wie es der Zufall so will, gibt es einen dritten Dithmarscher Comic-Pionier. Das ist tatsächlich, da bin ich auch vom Glauben abgefallen, als ich es irgendwann mal gelesen habe. Und zwar ist das Wilhelm Heinrich Detlef Körner. Der wurde 1878 in London geboren und die Familie ist 1881 ausgewandert. Also relativ gleiche Zeit wie die Dirks, aber gekannt haben die sich ganz sicher nicht. Also da gibt es auch keinerlei Infos, aber der hat später in einer ganz anderen Ecke irgendwie in den USA gelebt. Das heißt, da wird es keinerlei Verbindung gegeben haben. Umso lustiger dieser Zufall, dass auch Körner ein Comic-Pionier ist. Der ist eigentlich bekannt geworden, vielleicht kennt ihn auch jeder ein oder andere, als Westernmaler. Also sehr bekannt tatsächlich sogar. Ein Bild von ihm, das hing immer bei George Bush im Oval Office, also zweifelhafte Ehre, aber es hing da. Jetzt hängt es da nicht mehr. Ist auch gut für ihn. Aber er hat Comics gemacht, bevor er Western-Bilder gemalt hat. Und zwar ist das Hugo Herkules. Saublöder Name, finde ich. Aber das ist der erste Superheld, wenn man so will. Also das ist halt so ein ganz relativ normal gekleideter Mensch. Und der ist, wie man sieht, in der Lage, ein bisschen größere Dinge anzuheben, als es ein normaler Mensch kann. Und der hat halt so Superkräfte. Und wenn man bedenkt, dass der eigentliche, der Stereotype Superheld, also sprich Superman, erst 1938 erstmals erschienen ist, ist es schon relativ interessant, dass da schon 1902 einer quasi das gemacht hat, was Superman dann allerlei Jahre später auch getan hat. Also kann man festhalten, es gibt in Dithmarschen drei Comic-Pioniere, die tatsächlich nicht einfach nur irgendwelche Typen sind, die so ein bisschen was gezeichnet haben, sondern die tatsächlich Sachen vollbracht haben, ohne die der moderne Comic undenkbar ist. Und das finde ich eigentlich schon sensationell und hoffe auch, dass da eben noch so ein bisschen was ins Rollen kommt. Gut, dann war es das im Grunde auch. Das war mir aber wichtig, das zu sagen und ich wollte die Chance mal nutzen. Vielleicht kommen wir ja so weit, dass irgendwann Comic auch hier ganz normal Kunst ist. Wenn es nach mir geht, ist es sowieso egal, ob das jetzt irgendwie unter Literatur, Kunst oder Design, Grafik eingeordnet wird. Das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Nur, dass es nicht verbrannt wird. Das wäre gut. Und ja, das Schlusswort haben Sie richtig erkannt. Vielen Dank.